Ça va être un. Guten Morgen miteinander, Familienseite. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Es ist meine Premiere hier und ja, hören wir, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für uns. Als ich da das Bild habe von der Predigtserie EGW Familiensache, die vier, die sich hier oben umarmen, da ist mir eigentlich einfach ein Wort in den Sinn gekommen und das ist dazugehören. Ich habe mich dann gefragt, ja, ab wann gehört man eigentlich zu dieser EGW-Familie? Wenn man dreigeboren wird und so eine Segnung darf erleben, wenn ich mich entscheide, mich zu taufen oder wenn ich regelmässig zur Predigt komme. Was macht es aus, dass ich zu dieser Familie dazugehören darf? Ja, und wenn ich dann so an meinen Werdegang im EGW denke, dann hat es da so drei Etappen gegeben. Ich bin nämlich selber nicht im EGW aufgewachsen, wir sind dann in die Landeskirche gegangen. Als Kind hat mich jemand dann in die Jungschar eingeladen. Ich bin natürlich gegangen und voll Begeisterung geblieben. Dort durfte ich den Weg zu Jesus finden. Das ist meine erste Etappe. Später bin ich dann in die Jugendgruppe gegangen und als wir geheiratet haben, sind wir Mitglied worden vom EGW, weil wir dann entschieden haben, unsere Kinder im EGW zu taufen. Das ist für mich so die zweite Etappe. Aber eben, mit der Mitgliedschaft, da gehört man nicht einfach automatisch dazu. So die Jungschi- und Jugendgruppe, das hat mich so cool gedacht. Und dann so das EGW-Erwachsenen-Programm, ja, hat ein bisschen Übung gebraucht. Und ich habe mich schnell ein bisschen kontrolliert und eingegangen gefühlt. Ihr merkt es, ich bin nämlich ein Freiheitstyp. Dann hatte ich auch ein bisschen den Drang zum Ausbrechen gehabt. Und dann hat Gott eingegriffen. Er hat uns nach Biel gelassen, also auf Ipsach. Und wir haben dann das EGW in Biel kennengelernt. Und es ist interessant, hier hat es irgendwie einfach gepasst. Ich habe sofort gespürt, dass ich da dazugehöre. Mein Herz ist irgendwo hier angekommen. Und das ist für mich so die dritte Etappe, mit dem Herz können dabei sein. Ja, und so bin ich hier im EGW zu Biel, obwohl wir jetzt schon wieder seit 23 Jahren in Münchenmier wohnen. Und sich beruflich und privat auch manchmal geändert hat. Aber ich freue mich, dass ich einfach dazugehören darf. Der Wunsch, dazuzugehören, der ist ja nicht neu. Den gibt es, seit es Menschen gibt. Und auch in unserem Predigttext geht es um einen Mann, der diese Sehnsucht in seinem Herz hat trägt. Ich lese Lukas 19, Vers 1 bis 10. Ich lese aus der Zürcher Bibel. Und er kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und da war ein Mann, der Zachäus hieß. Der war Oberzöllner und sehr reich. Und er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn er war klein von Gestalt. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn sehen zu können. Denn dort sollte er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er nach oben und sagte zu ihm, Zachäus, los, komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und der kam eilends herunter und nahm ihn voller Freude auf. Und alle, die es sahen, murrten und sagten, bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt, um Rast zu machen. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, Herr, Herr, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich es vierfach zurückgeben. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Liebe Gemeinde, liebe EGW-Familie, geografisch gesehen liegt Jericho im Jordangraben. Mit 250 Metern unter dem Meeresspiegel ist es die tiefste Stadt der Welt. 10 Kilometer südlich davon ist das Tote Meer, das noch tiefer ist mit 400 Metern unter dem Meeresspiegel. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, um dort das Passafest zu feiern. Unterwegs macht er Halt in Jericho, bevor er den anstrengenden Aufstieg gegen Jerusalem unter die Füße nimmt. Zur Zeit von Jesus ist Jericho eine wichtige Handelsstadt. Darum hat es dort auch so viele Zöllner, mehr als an anderen Orten. Jericho wird aber auch umschrieben als Stadt vom Wohlgeruch. Es blüht und duftet dort überall. Sie ist die Palmenstadt der Juden, ein Zeichen für den Segen von Gott. Und darum leben dort auch ganz viele Priester. Mehr als an anderen Orten. Es ist eine Stadt der Priester und Zöllner. Bevor Jesus in die Stadt kommt, wird er unterwegs aufgehalten von einem blinden Bettler. Der bittet ihn um Heilung, so dass er wieder sehen kann. Und es steht, Jesus geht auf seinen Wunsch ein. Er hat Erbarmen und heilt ihn. Und erst nachher trifft er in Jericho ein. Als er dort ankommt, wissen schon alle, was vor der Stadt passiert ist. Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht von dieser Heilung, von diesem blinden Mann, verbreitet. Die Leute reden in der Stadt nur noch von dem. Man ist ganz aufgeregt. Habt ihr es gehört? Jesus kommt! Der Jesus kommt bei uns in die Stadt. Oder Zachäus gehört von diesem Jesus. Als Oberzöllner gehört er, was die Leute so auf der Straße zu erzählen haben. Und durch das ist er auch immer gut informiert. Zachäus, seine Aufgabe ist es, dass alle, die in der Stadt Jericho Handel treiben wollen, dass die ihre Steuern an der Stadtmauer abgeben, dass die zahlen. Und als Oberzöllner ist er der Chef über die anderen Zöllner. Unter seiner Aufsicht ziehen sie das Geld ein. Er legt auch die Höhe vom Zoll fest. Und das dann nicht etwa zu wenig. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Zöllner beim Volk Israel nicht gerade beliebt waren. Steuern zahlen, das tut niemand gern. Auch die Leute zur Zeit von Jesus nicht. Und erst recht nicht an eine fremde Besatzungsmacht. Israel wird ja da von Rom aus regiert. Die Römer setzen Statthalter und Zollbeamten ein, die für sie vor Ort zum Rechten schauen und Steuern einkassieren. Es sind also Leute aus dem Volk Israel, die das machen. Einer wie der Zachäus. Seit er diesen Job als Oberzöllner angenommen hat, machen die Leute um ihn Bogen. Für sie ist er ein Verräter. Einer aus ihrem Volk, der für die Römer das Geld einkassiert. Nein, also mit dem will niemand etwas zu tun haben. Und dazu weiss ja jeder, dass er viel mehr Zoll verlangt, als er den Römer abgeben muss. Und das, was er zu viel einkassiert, das geht in den eigenen Sack. Darum ist er so reich. Ich habe mir überlegt, was hat der Zachäus dazu getrieben, so einen Job anzunehmen und seiner eigenen Mitmenschen diesen Weg zu bescheissen und auszunehmen. Vielleicht ist er einer, der schon immer das Gefühl hatte, er sei im Leben zu kurz gekommen. Vielleicht hat man ja mal über seine Grösse gespottet und gelacht. Wir können lesen, dass der Zachäus ein kleiner Mann war. Vielleicht hat er eben nie richtig dazugehört, hat keine Freunde gehabt. Vielleicht ist er arm aufgewachsen und hat auch mal endlich ein bisschen Geld wollen, ein bisschen jemand sein. Oder vielleicht ist auch einfach die Verlockung, Macht über andere zu haben, zu gross gewesen. Wir wissen es nicht, was ihn dazu getrieben hat. In der Bibel steht nichts darüber. Aus welchen Gründen auch immer, er hat sich entschieden, für sich zu schauen und reich zu werden, sich im Mittelpunkt zu stellen. Der Zachäus hat am Zoll eine Machtposition. Er ist dort jemand. Und gleich, er merkt, ich gehöre nicht dazu. Etwas ist nicht aufgegangen in seiner Rechnung. So hat er sich das dann doch nicht vorgestellt. Er hat zwar Geld, aber er ist einsam und kann sein Reichtum mit niemandem teilen. Die Menschen meiden ihn, sie verachten ihn sogar. Und da, in diese Situation gehört er, dass Jesus in die Stadt kommt. Von dem hat er wirklich schon so viel gehört. Er will ihn unbedingt sehen. Er hat eine riesengroße Sehnsucht in seinem Herz. Stimmt das wirklich? Kann Jesus heilen? Ist er wirklich der Messias, der Retter, der Israel darauf wartet? Das Verlangen, Jesus zu sehen, ist grösser als die Angst vor den Menschen. Aber der Zachäus hat keine Chance, Jesus zu sehen. Denn die Leute um Jesus herum, die nehmen ihm die Sicht. Und er weiss, dass er als kleiner Mann, der nicht einmal beliebt ist, dass er nicht damit rechnen kann, dass die Leute sagen, ja komm nur mal da vorne, dass du etwas darfst sehen. Nein. Aber das konnte er nicht abhalten. Er springt voraus und klettert auf einen Baum an einem Ort, wo Jesus sicher durchkommen muss. Und dort, er wartet dort. Wahrscheinlich hofft er, dass er dort oben nicht entdeckt wird und dass er dann wieder unerkannt absteigen kann und heimgehen darf. Das Verlangen nach Jesus hat ihn getrieben. Er hat sich auf die Suche gemacht. Er hat sie angestammt, Platz am Zoll verlassen und hat sich wie ein Kind auf einem Baum versteckt. Nichts konnte ihn zurückhalten. Diese Sehnsucht, die nimmt Gott ernst. Er kennt das Herz vom Zachäus und er schenkt ihm eine Begegnung mit Jesus. In der Bergpredigt da lesen wir, wer da sucht, der empfängt. Und wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und wo Jesus beim Baum ankommt, schaut er auf und sagt, Zachäus, komm runter, ich muss zu dir heimkommen und dein Gast sein. Jesus geht nicht zu einem von diesen vielen Priestern in der Stadt einkehren. Nein, Jesus geht zum Zachäus heim. Er muss zum Zachäus heim und er lädt sich auch gerade selber bei ihm ein. Es scheint fast, dass es pressiert, dass er keine Zeit zu verlieren hat. Er redet ihn mit dem Namen an, auch wenn er ihm überhaupt noch nie begegnet ist. So ist klar, wer Jesus meint. Er sagt nicht einfach, hey du da oben, komm runter. Er sagt, Zachäus, komm runter. Ich muss bei dir einkehren und dein Gast sein. Unser Gott ist eben ein persönlicher Gott, der dich und mich mit Namen kennt. Er weiss, was wir brauchen. Er sorgt sich um uns. Er ist für uns da zur rechten Zeit. Er sucht uns, so wie er den Zachäus sucht. Und er ruft uns bei unserem eigenen Namen. Denn unser Name ist etwas ganz Persönliches. Der ist eng verbunden mit mir als Person. Wenn ich meinen Namen höre, dann weiss ich, ich bin gemeint. Das ist ein Zeichen von Vertrautheit, vom Dazugehören. Gott kennt mich mit meinem Namen. Ich bin ihm wichtig. Und Gott ist ja nicht einfach eine höhere Macht. Gott ist ein Gegenüber, das mich persönlich anspricht. Und wir haben das Vorrecht, dass wir Gott auch persönlich mit seinem Namen dürfen ansprechen. Wir wissen, zu wem das wir beten. Wir sind seine Kinder, tauft auf seinen Namen. Bei Taufe und auch bei der Segnung sprechen wir den Namen laut vor Gott aus. Unser Name tritt in Verbindung mit Gott. Und diese Verbindung, die kann niemand lösen. Es ist ein Geschenk von Gott an uns und ein Geheimnis. Wo Jesus den Zachäus mit Namen anspricht, steigt er sofort ab dem Baum oben runter. Wie wäre das Normalste wäre gewesen? Denn er erkennt, Jesus ist der Messias. Er ist der, der Heil und Rettung bringt. In diesem Moment denkt er nicht an seinen Ruf oder an seinen Besitz oder an die Leute ringsherum. Er geht einfach mit Jesus mit und nimmt ihn mit zu sich heim. Genauso, wie es Jesus ihm aufgetragen hat. Die Voraussetzung für eine Begegnung mit Jesus war, dass der Zachäus den ersten Schritt gemacht hat. Er hat auf sein Herz gehört. Er ist hergegangen, auf einen Baum geklettert, hat Jesus gesehen und ist auch oben runtergestiegen, wo Jesus ihn angesprochen hat. Und die Begegnung mit Jesus verändert das Leben des Zachäus. Es sprudelt nur so aus ihm raus. Hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen her. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich es vierfach zurückgeben. Wo Jesus bei ihm ist und mit ihm redet, da erkennt er, dass er Unrecht gehandelt hat. Und er will alles wieder in die Ordnung tun. Er sieht es selber ein. Und seine Gutmachung ist nach dem damaligen Gesetz mehr, als dass er hätte müssen. Das jüdische Gesetz hat bei Veruntreuung und Diebstahl gefordert, dass man, wenn man es freiwillig wieder gutmachen will, 20% mehr muss zurückgeben muss. Also so wie Zinsen zahlen. Wenn aber damit der Gutmachung unfreiwillig passiert, also unter Druck und das Veruntreute noch um ist, dann muss man es doppelt zurückgeben. Und wenn das, was man veruntreut hat, nicht mehr um ist, dann muss man es vierfach zurückgeben. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Zachäus gut war im Rechnen und dass er das jüdische Gesetz hat gekannt. Obwohl er es freiwillig macht, verteilt er die Hälfte von seinem Besitz an die Armen und die, die er erpresst hat, denen gibt er es vierfach zurück. Er hat Jesus beweisen, dass das, was er sagt, nicht nur leere Worte sind, sondern dass es ihm ernst ist mit einem neuen Leben. Eine Begegnung mit Gott, mit Jesus verändert. Ja, wenn wir selber Vergebung erleben, wenn wir spüren, dass wir angenommen sind, dann erfüllt uns das mit Freude und mit Dankbarkeit. Und plötzlich sind wir nicht nur noch mit uns selber beschäftigt. Es geht ja nicht nur noch darum, dass es mir gut geht, dass ich Recht habe, dass ich gut dastehe. Nein, ich kann aufschauen auf Jesus und ich sehe meine Mitmenschen mit seinen Augen. Ich sehe ihr Anliegen und ihre Nöte. Dankbar für das Gute, das ich erlebt habe, setze ich mich für andere ein. Jeder tut das so, wie es ihm möglich ist, gerade dort, wo er hineingestellt ist. Wenn wir alle im Sinn von Jesus handeln, dann kann die Welt nicht sein, bleiben, wie sie ist. Liebe und Barmherzigkeit, das hat Jesus vorgelebt. Nicht mit leeren Worten, sondern mit Taten. Und wo Jesus zum Zachäus heimgeht, da murren die Leute. Was? Bei einem sündigen Mast geht er einkehren? Aber seien wir ehrlich, eigentlich ist ja das nichts Neues. Jesus gibt sich am meisten mit den Randständigen und den Armen ab. Die in der damaligen Gesellschaft nichts gelten. Die man verachtet. Sünder, Zöllner, Hirten, Fischer, Frauen haben ja nichts geholfen. Kinder, Samaritaner, Bettler, Kranke, Ausgesetzte. Man könnte die Liste noch erweitern. Er begegnet diesen Menschen in Liebe und Wertschätzung. Und mit dem eckt er an bei den Priestern und bei den Pharisäern. Die Oberschicht fühlt sich bedroht. Ihre Macht und ihr Denken wird durch Jesus infrage gestellt. Die Botschaft von Jesus ist nicht einfach bequem. Sie rüttelt uns auf. Sie provoziert. Sie lässt uns überlegen und hilft, dass wir umkehren können. Dass wir neu anfangen dürfen. Wenn wir uns nach Jesus ausstrecken, dann bleiben wir offen für seine Veränderung in unserem Leben. Dann müssen wir uns nicht über die anderen erheben und uns besser darstellen, als dass wir sind. Denn wir wissen, Gott kennt uns. Er weiß, wie es um uns steht. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, der Zachäus, trotz all seinen Taten, ist er immer noch ein Teil vom Volk von Israel geblieben. Er ist zwar von den Menschen abgelehnt und ausgeschlossen worden. Er ist als Verräter und Sünder abgestempelt worden. Aber er ist gleich ein Sohn von Abraham geblieben. Er gehört zum Volk Israel. Das ist sein Geburtsrecht. Und durch Begegnung mit Jesus kann der Zachäus seinen Platz in der Gemeinschaft von seinem Volk wieder einnehmen. Und ich habe mir das so ein bisschen überlegt, wer ist denn bei uns so jemand, der eigentlich dazugehört und nicht dazugehört? In der Schweiz haben wir auch ganz viele Menschen, die einfach doof sind, die Christen sind, die aus Tradition dabei sind und in unseren Augen gleich nicht dazugehören. Wir haben ein Urteil gebildet, aber Gott sieht in ihre Herzen. Er weiss, was die Menschen brauchen, wo sie stehen und wo das ihre Sehnsucht ist nach einer Begegnung mit Jesus. Der Zachäus ist ja dann nicht der Einzige, der durch die Begegnung mit Jesus ein neues Leben angefangen hat. Das haben viele Leute erlebt in Israel. Auch die Jünger von Jesus, die mit ihm durchs Land gezogen sind. Ihr Leben hat sich total verändert und sie haben hautnah miterleben, wie Jesus handelt und redet. Sie waren dabei, wo Jesus seine Botschaft von Heil und Rettung den Söhnen und den Töchtern von Abraham erzählt hat in Israel. Und die Jünger haben dann weitergefahren, was Jesus angefangen hat. Sie haben die Botschaft vom Evangelium verkündet, in Israel und dann bei den Heiden. Sie haben die ersten Gemeinden gegründet. Und heute sind wir dran, du und ich. Wir sind nämlich die Hände und die Füße von Jesus. Es ist an uns, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Dort, wo wir leben. Dort, wo wir dran sind. In der Schweiz, da bin ich sicher, gibt es auch ganz viele so Zachäus, die eine grosse Sehnsucht im Herzen haben nach einer Begegnung mit ihrem Retter. Machen wir doch die Augen auf für die Menschen, die uns auf unserem Lebensweg begegnen. Vielleicht hockt ja gerade jetzt jemand auf dem Baum und wartet darauf, dass er Jesus sehen kann. Lassen wir uns im Gebet leiten, wo die Menschen sind und sprechen wir sie auch mit ihrem Namen an. Laden wir sie ein, sind wir für sie da und begleiten wir sie ein Stück weit auf ihrem Weg. Der Rest, das macht Gott. Er wird sich ihnen zeigen. Weil, und das ist das Schönste, bei Gott gehören alle dazu. Niemand wird ausgeschlossen. Denn Gott kennt das jedes mit seinem Namen und weiss, was sein Herz braucht. Schon im Alten Testament sagt Jesaja: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst und uns mit Namen kennst. Und du weißt, wo wir stehen und wer um uns herum ist. Und wir bitten dich für offene Augen und Herzen für die Menschen, die eine Sehnsucht nach dir haben, die dich suchen und offen für dich sind. Danke, dass du Begegnungen möglich machst und uns dafür brauchst. Ich lobe und danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.